der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer.
Es ist Sonntagmorgen und ich begrüße Tim Kruse. Hallo.
Ja, hallo, schön, dass ich hier bin.
Ja, ich erwarte eine tiefenentspannte Sendung natürlich heute.
Ja, gucken wir mal. Ein bisschen nervös ist man immer.
Ach komm, Sie doch nicht. Sie sind doch ein Medienprofi.
Trotzdem bin ich immer vorher noch angespannt.
Weil man nicht weiß, wie es wird. Angst haben Sie aber nicht von mir.
Nee, ich würde sagen, wir sind auf einer Ebene. Das ist schon in Ordnung.
Ich muss jetzt meine alten Meditationserfahrungen hier wieder ein bisschen reaktivieren. Denn wir haben es heute, liebe HR3-Hörer, mit einem Fachmann für Meditation zu tun. Und das aktuelle Buch heißt ja, meditiere ich noch oder schwebe ich schon?
Genau.
Noch sitzen Sie auf einem schönen hohen Hocker hier bei uns im Studio.
Wird sich das noch ändern?
Ich erwarte natürlich hier einiges, Herr Kruse. Gut, wie starten Sie denn normalerweise in den Tag, wenn Sie nicht mein Gast des Tages sind?
Ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, nehme ich an. Ich gehe aufs Klo, mache mir dann Kaffee.
Okay, ich dachte erstmal, Sie würden schon im Bett anfangen zu meditieren. Gibt es ein bestimmtes Morgenritual, was Sie haben?
Ich fange mal vorher an, wie ich einschlafe.
Ah, okay.
Das ist eigentlich viel wichtiger, damit ich gut schlafe. Also ich lege mich ins Bett und gehe den Tag nochmal durch und versuche alle Punkte zu finden, für die ich dankbar sein kann.
Mhm.
Und meist komme ich da gar nicht weit. Also ich fange dann morgens an und meist komme ich gar nicht bis Mittag und bin schon eingeschlafen. Aber für mich ist es ganz schön, einfach mit Dankbarkeit einzuschlafen. Das ist ein gutes Gefühl.
Warum ist das wichtig? Glauben Sie, dass das die meisten nicht machen? Ich habe das auch immer, dass ich nochmal so zurückgucke und sage, ach, das war ein schöner Moment heute. Oder das ist toll, dass ich etwas geschafft habe oder jemandem begegnet bin. Oder
ich weiß gar nicht, ob das viele andere machen oder nicht. Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass ich es immer mache.
Aha.
Und dass es mir wahnsinnig gut tut. Und ich habe halt auch erfahren, dass Dankbarkeit unseren persönlichen Film, nenne ich es mal, ja, also unser ständiges Troubleshooting den ganzen Tag lang, dass Dankbarkeit eben diesen Film auflöst. Und dann wache ich eigentlich immer ganz entspannt auf.
Gut, wir sind Wiederholungstäter und ich bin auch dankbar, weil das erste Mal waren Sie ja da mit einem Buch, das hieß Roadtrip mit Guru.
Genau.
Sehr, sehr lustig, haben sich alle in der Redaktion drum gerissen. Jetzt sind Sie ja zum zweiten Mal aktiv geworden, haben gesagt, ich muss jetzt nochmal schreiben.
Mhm.
Aktuelles Thema des aktuellen Buches ist meditieren oder ist das zu kurz?
Ich stelle in dem Buch 15 verschiedene Meditationsmöglichkeiten vor, die wir eben alle haben. Aber im Grunde geht es eben darum, jeder muss praktisch ja seinen Weg finden, wie er, sagen wir mal, glücklich wird. Ja, sagen wir es mal ganz platt. Also jeder will im Leben glücklich werden. Und meist wissen wir gar nicht, dass es da Möglichkeiten außerhalb unseres, ich nenne es mal, Konsumsystems geht.
Ach, es gibt noch was anderes. Herr Kruse, der Besuch hat sich doch schon gelohnt. Nee, ich glaube wirklich, dass viele in dieser, ganz ernsthaft jetzt, in dieser Konsumfalle tatsächlich stecken. Mehr, kaufen, 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 immer das Neueste und das macht mich glücklich. Und wir stellen ja fest, in diesem Hamsterrad, dass meine Karte glüht. Ich bin davon natürlich frei, aber...
Sieht man ganz entspannt, wunderbar. Also ich erzähle eine kurze Geschichte von gestern. Ich habe einen Freund besucht in Frankfurt und war in so einem riesigen Tower drin und habe mir das mal angeguckt, wo also die höchsten deutschen Elite-Juristen sitzen und irgendwelche Sachen ausbrüten. Und die Atmosphäre da drin, es war kein Mensch da, die war so unerträglich drückend. Dieser Angstschweiß, der Druck, dieses ich werde nie fertig, wie die Büros aussahen, man kann es sich nicht vorstellen. Dieses Aktenchaos, schrecklich. Und ich bin mir sicher, dass wenn diese Menschen zuhören sollten, dass die nicht glauben, dass es ein Leben jenseits dieses Wahnsinns gibt. Ja, man ahnt einfach nur, wie schlimm das Leben dieser Leute ist. Die also 18 Stunden am Tag arbeiten.
Hatten Sie denn auch mal so einen ganz geregelten Arbeitsalltag, bis Sie dann gesagt haben, ich fange an, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen? Sie können es ja beurteilen, wie das ist.
Man ahnt es nicht. Nein, ich habe vor kurzem mal nachgerechnet, ich habe tatsächlich 10 Jahre ernsthaft gearbeitet als Angestellter. Und das war bei einem kleinen Ballungsraum-Fernsehsender in Saarbrücken. Dann war ich lange bei Sat.1 und dann war ich beim NDR. Und bin schon einem geregelten, soweit das für Journalisten geht, geregelten Beruf nachgegangen. Also ich war dann schon morgens in der Konferenz und habe dann meine Themen abgearbeitet, die dann abends im Fernsehen liefen. Also das habe ich schon gemacht. Aber ich hatte nie so einen klassischen Bürojob oder so. Das wäre bei mir nicht gegangen. Dafür bin ich zu versaut.
Aber irgendwas in Ihnen, lieber Tim Kruse, schlummert da ja, dass Sie gesagt haben, ich muss noch was anderes suchen. Das Leben bietet mir noch mehr. Ich möchte noch mehr fühlen, ich möchte mehr spüren, ich möchte mich spüren und fühlen. Und auf diese Reise begeben wir uns gleich. Und die Basis ist ja aktuelles Buch, meditiere ich noch oder schwebe ich schon? Was ist Meditation? Welche Arten der Meditation gibt es? Und wem sind sie nützlich oder können sie nützlich sein? All diese Fragen kann unser Gast des Tages, Tim Kruse, beantworten. Autor des Buches, meditiere ich noch oder schwebe ich schon? Sie sind, Herr Kruse, Journalist, kommen ja demnach eben auch aus einer eher schnelllebigen, hektischen, rational geprägten Redaktionsalltagswelt. Wie und warum haben Sie denn angefangen, sich dieser spirituellen Welt etwas zu öffnen?
Ja, es ist, also gerade in der Welt, in der wir fast alle uns ja bewegen, ob das jetzt die Journalistenwelt ist oder die Bankenwelt, also nennen wir es die ganze Arbeitswelt. Mhm. Wir lehnen zum Großteil in unserer Gesellschaft Spiritualität ab, weil wir glauben, das ist Quatsch, weil es einfach auch so viele Idioten da draußen gibt, die einfach blöde Seminare anbieten, totalen Käse erzählen, Quatsch verbreiten. Und wir wissen gar nicht, dass es seriöse, gute und erfolgreiche Methoden gibt, wie ich zumindest mal ein bisschen mehr in die Mitte komme. Wie ich also aus diesem ganzen Strudel des Stresses, der Ängste und was wir alles haben, wie ich da so ein bisschen rauskomme.
Und bei Ihnen war ja auch der Auslöser, ich lese das mal ganz kurz vor, für dieses erste Seminar, Clarity-Seminar, wusste ich nichts über Spiritualität. Naiv waren Sie ein bisschen und taumelten von Liebeskummer. Ich hoffe, das Herz ist wieder geheilt und Verdruss in dieses Seminar und entdeckten zum ersten Mal, dass die Stimme in meinem Kopf praktisch nichts mit der Wahrheit zu tun hat.
Ja, das ist genau das, was keiner versteht, komischerweise, wofür wir also diese Seminare im Grunde besuchen müssen. Wir glauben, dass unsere Gedanken die Wahrheit sind und das sind sie nicht. Und das wissen wir eigentlich alle. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel an gestern Abend zurückdenken, ich unterstelle Ihnen, Sie waren gestern Abend weg bei Freunden und danach haben Sie sich dann mit Ihrem Mann darüber unterhalten und gesagt, also irgendwie, die ist doch immer wieder gleich, also die spinnt doch.
Das würde ich nie machen, Herr Kruse.
Vielleicht hätte ich nicht Sie als Beispiel nehmen sollen, das war ungeschickt. Also, wir kennen das alle, ja, dass diese ganzen Gedanken über andere Menschen, über den Job, über die Gesellschaft, über Panama und Flüchtlinge und alles, wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken und glauben, das wäre auch so wichtig. Und eigentlich stellen wir fest, zu 90% die Gedanken, die wir uns gemacht haben, sind völlig falsch gewesen. Das gestehen wir uns aber nicht ein. Und wir nehmen weiterhin unsere Gedanken so wahnsinnig ernst. Und wir hören nicht mal auf zu denken. Kann ich die nicht einfach mal sein lassen?
Vielleicht müssen wir den HR3-Hörern nochmal ganz klar sagen, weil wir heute viel über Meditation sprechen werden und gleich auch so ganz unterschiedliche Formen dann nochmal durchgehen, weil sie ganz viel ausprobiert haben. Was ist das eigentlich, Meditation? Wir haben eben gesagt, im Kopf passiert ganz viel. Ist das nicht denken? Ist das einfach mal Hirn runterfahren? Ist das zur Ruhe kommen? Was ist das Meditieren?
Meditation ist keine Übung, wie wir immer glauben, sondern Meditation ist der Zustand, in den wir durch die Übung kommen wollen. Und das könnte man auf Englisch No Mind nennen. Wir haben ja eben schon über die Gedanken gesprochen. Und am Ende geht es darum, dass man wirklich automatisch aufhört zu denken und einfach mal ohne Gedanken ist. Das ist ein unglaublicher Zustand, der nicht leicht zu erreichen ist.
Schafft man das eigentlich? Können wir beide uns jetzt sagen, wir hören jetzt auf zu denken?
Ja, wirklich. Also es
aber
ist
dann
ganz
würde ich
einfach.
Ja denken, ich soll nicht denken.
Ja, da gibt's aber einen Trick, indem wir zum Beispiel versuchen, uns auf unseren dritten Zeh rechts zu konzentrieren. Machen Sie mal. Geht, ne?
Ja,
also
geht.
Man kann sich darauf konzentrieren und dann ist zumindest mal der gestrige Abend weg.
Stimmt.
Ne? Da denke ich nicht. Und das ist so eine kleine Vorstufe nur, damit jeder weiß, also ich kann Gedanken unterbrechen. Ich muss jetzt nicht an meinen Zeh denken. Ich kann auch, das ist gleich das erste Kapitel in dem Buch, ich kann auch kurze Momente des Nichtdenkens nehmen. Da muss ich mich aber drin üben.
Komm, noch eine Übung.
Okay, noch eine Übung. Wir versuchen dran zu denken, wann wir das letzte Mal glücklich waren. Also da fällt Ihnen vermutlich irgendeine Situation ein, wo es einfach schön war im Leben. Ja? Und dieses Glück versuchen wir jetzt im Körper zu manifestieren. Wir versuchen also zu gucken, wo sitzt das Glück? Also müssen wir jetzt leider, was im Radio immer sehr schwierig ist, mal kurz still sein. Aber wir probieren es trotzdem und gucken, wenn ich an diesen letzten glücklichen Moment denke, wo im Körper sitzt er? Und wo sitzt er?
Hier so an der linken Schulter und rauscht so ein bisschen runter.
Ja, okay. Also es gibt diesen Seed of Joy, heißt das auf Englisch. Bei mir ist es hier. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil wir Radio machen. Also ich streiche mir gerade praktisch übers Herz, also die Herzmitte.
Ja, genau.
Ja, nördlich des Solarplexus, würde ich sagen, genau. Also da sitzt sowas wie das Glück oder wie auch immer im Körper. Ich weiß, dass das alles so abgedreht klingt und die Leute mir denken, oh Gott, was erzählen die uns hier?
Okay, und mein Glück sitzt jetzt in meinem linken Oberarm?
Ja, super.
Okay.
Ja, aber zumindest haben sie mal kurz nicht gedacht und hatten sowas wie Glück gespürt. Wie toll. Und wenn man häufiger an Glück denkt, hat man insgesamt tatsächlich weniger Probleme. Es ist so einfach und billig, dass wir immer denken, nee, so einfach kann es nicht sein, weil unsere Welt ja und unser Leben so kompliziert sein müssen.
Aber also, dann gehen wir an unser Gefühl ran, also weg vom Gedanken hin zum Gefühl.
Genau,
und
genau.
Gefühl heißt eher nicht denken.
Ich kann im Grunde, wenn ich fühle, nicht denken. Also ich habe ja nur einen Kanal.
Beides geht nicht.
Beides geht, aber ist sehr schwierig.
Okay, dann, liebe HR3-Hörer, suchen Sie jetzt Ihren mittleren Zeh bitte. Ja. Dann wollen wir natürlich ganz unterschiedliche Formen des Meditierens gleich kennenlernen, denn Tim Kruse hat sie alle ausprobiert, fast alle. Nicht denken, nicht denken. Wer wie Sie vom Meditationsvirus erwischt worden ist und natürlich auch weiß, was das ist, diese Erfahrung auch gelebt hat, schreibt, wenn er Journalist dann auch noch zufällig ist, darüber ein Buch. Das heißt, meditiere ich noch oder schwebe ich schon? Und da denken wir alle immer ein bisschen an dieses Om, an dieses Runterkommen, was uns, glaube ich, alle in dieser hektischen Zeit ganz gut tun würde. Wollen wir mal anfangen mit dem härtesten Seminar der Welt?
Ja,
der Medien, das ist ja so unfassbar. Mir tun ja jetzt nur vom Lesen schon die Scheiben weh. 10 Tage lang Klappe halten, das wäre bei mir wie Berufsverbot, schweigen.
Ach, das würde Ihnen so gut tun. Also ich, also habe ich schon gemacht. Das ist natürlich unverschämt von mir. Ich sehe, dass Sie hier doch ein recht ausgeglichener, glücklicher Mensch zu sein scheinen. Aber nein, es würde wahnsinnig, allen wahnsinnig gut tun. Also einfach mal 10 Tage nicht reden. Wir wollen das ja alle mitteilen. Also ich ja genauso, deshalb schreibe ich ja Bücher. Wenn wir mal still sind und einfach ruhig sind und gucken, was geschieht eigentlich in uns und nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit nach außen lenken. Das ist toll. Und bei Vipassana kommt eben erschwerenderweise noch hinzu, ich muss die ganze Zeit still sitzen. Also 3-mal am Tag sitze ich für 1 Stunde im Idealfall im Schneidersitz, wer das nicht kann, auf einem Stuhl, still und konzentriere mich auf meinen Körper und scanne den im Geiste ab.
Aber das waren doch mehrere Stunden, bis zu 15 Stunden lang?
Am Tag, ja.
1 Mahlzeit am Tag, keine Ablenkung, kein Sprechen und auch kein Augenkontakt.
Genau, man sollte also auch noch nicht mal die anderen Leute angucken, weil man wirklich bei sich bleibt, um zu gucken, was bin ich eigentlich? Also, was sind denn meine ganzen Gedanken und wo kommen die her und wohin führen die, wenn ich die ganze Zeit denke? Und das ist schon, das ist wahnsinnig spannend.
Wie war der Anfang? Wie war der erste Tag?
Die Hölle, die totale Hölle. Also ich wollte weg, ich hatte Schmerzen. Man kann es sich nicht vorstellen, wie doll der Körper schmerzt, wenn er sich nicht bewegen kann. Aber man gibt eben ab dem 4. Tag gibt man ein Versprechen ab, wo man sagt, ich sitze zumindest bei den 3 Group-Sittings, wo die ganze Gemeinschaft, die dann da eben da ist, anwesend ist. Man sitzt für 1 Stunde 3-mal am Tag still, ohne sich zu bewegen.
Das schafft man doch nicht, ohne vorher zu üben. Da muss man doch so ein Profi sein wie Sie. Warum geben Sie diesem Impuls, ich möchte aufstehen, nicht nach?
Die Gruppe, man sitzt da ja, also ich habe es zum ersten Mal in Indien gemacht, aber da saß ich mit 400 Männern in einem Raum und ich wollte einfach nicht der Erste sein, der sich bewegt.
Und der Europäer, die Langnase, schafft's ja nicht. Ja, genau.
Und so ging es vermutlich allen.
Ändert sich der Schmerz? Verändert sich der Schmerz? Verändert man sich zum Schmerz hin?
Also alles hört auf. Jeder Schmerz endet irgendwann. Mhm. Und er wandert. Also bei mir sind die Knie am schlimmsten, wenn ich so sitze. Wenn ich mich auf die Knie konzentriere, plötzlich wandert das hoch oder wandert runter. Plötzlich kann ich ihn, wenn ich mich ganz doll auf den Schmerz konzentriere, ihn überhaupt nicht mehr ausmachen, kann ich gar nicht mehr sagen, wo er eigentlich sitzt. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ich weiß auch am Ende gar nicht mehr, was Schmerz ist. Es ist ein bisschen verwirrend, ich gebe das zu, aber es ist eine unglaublich tolle, tiefe Erfahrung.
Also 10 Tage dauert das und während dieser 10 Tage gewinnt eine Vorstellung, wahrscheinlich wird immer größer, ich darf mich irgendwann bewegen, ich darf wieder essen, ich darf wieder reden oder vermisst man das alles gar nicht?
Das hört auf, auch der Schmerz hört auf, der Körper gewöhnt sich an alles, das ist ja das Tolle an uns Menschen. Bei mir war so der 7. Tag bei der ersten Vipassana, das war so, da ist es gekippt bei mir, wo ich mich sogar darauf freute, wieder in den Saal zu gehen, still zu sitzen, meinen Körper abzuscannen und einfach nur mit mir zu sein.
Und was passiert dann mit dem Gefühl der Zeit in diesen Tagen?
Die verliert man. Ich wusste nicht mehr, welcher Tag es ist. Ist heute der 3. oder der 7. Tag? Das war plötzlich weg.
Und als was für ein Tim Kruse geht man rein und wie kommt man raus? Also diese innere Stimme sagt einem ja wahrscheinlich etwas. Mittlerweile sind Sie da sehr erfahren und haben viele dieser Sitzungen ja eben auch gehabt. Aber das erste Mal verändert einen ja immer ein bisschen.
Total. Also beim ersten Mal, ich würde sagen, ich kam geerdet raus. Und für mich war in der Zeit völlig klar, dass ich meine damalige Freundin verlassen muss.
Mhm.
Also,
das hat Ihnen der Schmerz im Knie gesagt oder
die Klarheit, die einfach entsteht. Ja, das, wir haben ja auch mentalen Schmerz. Also wenn ich merke, ich bin in einer schwierigen Beziehung, es ist ja Schmerz. Und dann merke ich, nee. Also entweder ich bekämpfe diesen Schmerz, kämpfe die ganze Zeit gegen an oder ich stelle ihn einfach ab. Wo ist das Problem? Und das war mir völlig klar und dann habe ich das gemacht.
Und die ersten Worte, die Sie wieder gesprochen haben nach 10 Tagen, wissen Sie das noch?
Ich habe geheult. Also das weiß ich noch. Ich habe, das war in Indien, ich bin dann aufgestanden und habe einen Portugiesen umarmt, den ich vorher kennengelernt hatte, vor den 10 Tagen, der schon ganz viel Erfahrung hatte. Und nee, ich habe einfach geheult und den umarmt, weil das so schön war, ja.
Ah, jetzt steigen mir auch ein bisschen hier die Tränen in die Augen. Also, Vipassana ist die Hölle am Anfang. Nach 10 Tagen umarmt man fremde Männer, die man gerade kurz vorher kennengelernt hat. Aber wir haben ja noch ein bisschen was anderes ausprobiert. Meditiere ich noch und schwebe ich schon. Ja, ich habe schon das Gefühl, wenn ich an mein Knie denke, ich werde mich jetzt hier mal in den Schneidersitz begeben. Ja, das Ganze ist eine Entwicklung und natürlich ist die Moderatorin dabei und macht mit, Herr Kruse. So, gleich mehr mit Ihnen an diesem Sonntagmorgen. The Script, Superheroes. Tim Kruse ist für mich auch ein Superhero. Every day, every hour. Turns the pain into power, den Schmerz in Power umdrehen. Das hat er auch versucht in einer 10-tägigen Meditation. Nur schweigen, die Knie schmerzen, nicht miteinander reden. Haben wir gerade darüber gesprochen, über diese Form des Schweigens, der Schweigemeditation. Ist denn Schweigen, Herr Kruse, für unseren Alltag, für jeden von uns eigentlich auch etwas Sinnvolles?
Ja, also man wird besonnen. Man reagiert nicht mehr aus der Emotion heraus und schreibt böse Mails an böse Menschen, es geht gar nicht mehr so viel um mich und mein Problem und mein Leben und meine Karriere. Und in unserer Welt, ich meine, iPhone sagt ja alles und die Selfies, die wir alle machen. Also ich auch, ja, ich bin da nicht von ausgenommen. Mhm. Aber man wird schon besonnener und nicht mehr so wahnsinnig, wie man sein könnte.
Aber überall ist es doch so ich-bezogen. Also dann versuchen Sie eben auch nochmal mit diesem Buch zu sagen, es lohnt sich nicht oder man bekommt noch ein anderes Geschenk. Weil jeder denkt ja, dieses Ich, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, iPhone, iPad, was auch immer, ist ja das Stärkste, das Ich. Und Sie raten uns ja gerade in dem Buch, sich ein bisschen davon auch zu lösen. Und trotzdem wird man ja beschenkt. Können Sie das nochmal deutlich sagen, womit man dann beschenkt wird, wenn man loslässt?
Es geht dann ja gar nicht mehr so viel um mich, sondern ums Wir. Und wenn ich dann plötzlich die Verbindung spüre, wir sind alle Menschen, ich weiß, das klingt alles so abgedroschen und platt, aber ich sage es trotzdem, wir sind alle Menschen, ich kann irgendwann jemanden nicht mehr mögen, also das geht ja gar nicht, weil ich ja in dem immer das erkenne, was ich in mir auch habe. Alle kennen das, wenn ich zum Beispiel jetzt, also wir nehmen an, ich habe einen richtigen Job und neben mir wird eben einer befördert, dann finde ich den scheiße, um es klar zu sagen, den hasse ich dann. Und das ist ganz menschlich. Und was wir aber machen, wir schämen uns für unseren Hass. Das heißt, ich habe nicht nur das schlechte Gefühl des Hasses in mir, sondern auch noch das Gefühl der Scham. Anstatt einfach zu sagen, ja, ich hasse ihn halt, aber ist auch nicht so wichtig. Das war das, was ich eben sagte. Also weder Gefühle noch Gedanken so wahnsinnig ernst nehmen, sondern die sind halt da, aber es ist natürlich noch was anderes da. Etwas in mir, was eigentlich auch übrigens unzerstörbar ist und was nicht angegriffen werden kann.
Das heißt, das nennen Sie dann? Ich gebe nicht auf. Wir werden bis zum Ende der Sendung das Perfekte. Ist das Liebe? Ist das? Ist das eine Energie oder wie würden Sie das nennen?
Am Ende ist ja alles, wie ich das benenne, ist ja ein Labeln. Ich gebe dem ein Etikett und damit ist es schon wieder beschränkt. Es ist irgendetwas, was uns ja auch am Leben hält. Es ist etwas, was reibungslos ist, nennen wir es mal so. Es erzeugt keine Reibung, weil ich reibungslos lebe. Dass mein Leben nicht reibungslos ist, ist was ganz anderes. Aber in mir ist etwas, was mich reibungslos am Leben hält. Und dadurch, dass es keine Reibung hat, können wir es weder messen. Ja, Wissenschaftler können es nicht nachweisen. Wir können uns da auch ganz schwer darauf konzentrieren. Wir wissen nur, es muss es geben. Denn sonst würde ich nicht leben. Es gibt etwas in mir, was mich am Leben hält.
Wenn man jetzt sagt, all diese Dinge, wenn ich sie richtig verstehe, man nimmt sie nicht mehr so wichtig. Die Konkurrenz, den Neid, den Wut, den Hass, die Auseinandersetzung, die ausgefahrenen Ellbogen. Nimmt man dann vielleicht auch die Sache, um die es geht, wenn man jetzt über einen Text streitet oder über ein Projekt, dann auch weniger wichtig? Oder
man darf ruhig über einen Text streiten. Und zwar mit ganzem Herzen. Das ist völlig in Ordnung, weil man ja glaubt, man würde etwas Gutes tun. Wir müssen auch immer denken, eigentlich will ja jeder ein guter Mensch sein. Und wenn ich mich darauf konzentriere und so ein bisschen ruhiger bleibe und weiß, der andere will auch nur das Beste, dann kommt es nicht mehr zum Streit und zu schlimmen Konflikten und man schreit sich nicht mehr an. Und das beruhigt sich dann. Selbst wenn der andere anfängt, denkt man, ja, er will halt nur das Beste. Und wenn ich das wirklich ganz verstanden habe, kann es fast keinen Konflikt mehr geben.
Verpassen wir denn alle diese Chance, auch tatsächlich im Hier und Jetzt zu sein, wenn wir beide sagen, es ist jetzt Sonntagmorgen, wir sitzen jetzt hier und führen ein Gespräch. Es ist nicht wichtig, ob mein Mann anruft oder ob der Kollege daneben an die Scheibe atmet. Ja, das ist völlig egal. Vergessen wir das ein bisschen? Wir sind praktisch an einem Ort, aber vom Kopf her, manchmal ja auch physisch mit dem Handy dann schon wieder ganz woanders. Macht das etwas das spüre ich bei vielen Menschen, so eine Art innere Unruhe dann auch aus?
Ja, sicherlich. Wir vergessen immer, wir können mit diesem Körper nur an einem Ort sein. Wir können nicht an zwei Orten sein. Es ist so einfach. Und trotzdem wollen wir ständig raus aus dem Ort. Wir sind, egal wo wir sind nicht zufrieden. Also wir denken jetzt, gut, jetzt hier in anderthalb Stunden ist die Sendung vorbei, dann ich fahre zurück nach Kiel, Sie fahren zu Ihrem Mann vermutlich. Und es kommen also ständig Gedanken hoch, die uns aus dem Hier und Jetzt rausholen. Das ist okay, das ist ganz menschlich und normal, aber auch die Gedanken sollten wir nicht zu ernst nehmen, denn wir sind halt hier. Ob uns das gefällt oder nicht, mir gefällt es, keine Angst.
Aber, ja, mir gefällt es.
aber wir wollen halt ständig raus und das ist sehr menschlich. Und das macht eben auch die Entwicklung aus. Also natürlich die menschliche Entwicklung, die rein persönliche, aber auch die der Gesellschaft. Und wir entwickeln uns ja immer weiter. Und das ist eben ein inneres Feuer, was Sie eben sagten, und ein innerer Antrieb, der uns antreibt und der immer da ist.
Das Reibungslose habe ich jetzt gelernt, innere Feuer. Und vielleicht müssen wir dann beide gleich noch mal ein bisschen über diesen Begriff der Achtsamkeit sprechen, denn der taucht häufig bei meditiere ich noch oder schwebe ich schon auf. Und kann man das tatsächlich in jede Alltagssituation umsetzen oder gehört eben dazu, weiß ich nicht, dass ich mich auf ein Kissen setze zu Hause und meine Ruhe finde, keiner ist da. Gleich reden wir über Achtsamkeit, okay? folgen Sie mir? Oder bin ich damit schon wieder zu weit im
Nein, nein, hervorragend.
Voraus,
Achtsamkeit nein. Ist ein tolles Thema.
Und wir sind im Hier und Jetzt. Gleich mehr mit Tim Kruse. Achtsamkeit ist das Stichwort, was wir eben genannt haben. Denn Tim Kruse hat einen Wegweiser geschrieben durch die abenteuerliche Welt der Meditation. Und er hat nicht nur drüber geschrieben, sondern einiges auch ausprobiert. Warum ist Achtsamkeit so ein Begriff dieser Zeit? Wird oft verwendet, liest man auch in ganz vielen Zeitschriften. Viele lesen es, aber ich glaube, die wenigsten setzen es dann tatsächlich um. Warum?
Achtsamkeit geht nur, wenn ich präsent bin. Wenn ich also hier bin. Ich kann nicht achtsam sein und mit meinen Gedanken in Kalifornien. Das funktioniert nicht, weil ich dann einfach nicht an dem Ort, an dem ich mich gerade befinde, darauf achten kann, was passiert da eigentlich? Was kann ich dazu beitragen, dass sich vielleicht andere Menschen ein bisschen wohler fühlen oder Probleme aus dem Weg räumen oder wie auch immer. Ich kann achtsam wirklich nur sein, wenn ich anwesend bin, geistig.
Und gehört Achtsamkeit und Meditation zusammen? Weil in Ihrem Buch erscheint es ganz häufig. Oder kann ich achtsam sein, auch ohne zu meditieren?
Natürlich, wobei die Meditation eben, nennen wir es mal Achtsamkeitsmuskel, den kann ich stärken. Mhm. Das ist wie beim Sport. Also wenn ich meditiere, geht es ja darum, dass ich mich auf das Hier und Jetzt konzentriere. Also zum Beispiel, ich setze mich hin und versuche, meinen Körper zu spüren. Ich fange dann mit der Kopfspitze an und gehe dann ganz langsam runter bis zu den Zehen. Dann bin ich also die ganze Zeit achtsam gegenüber meinem Körper gewesen und war in Gedanken nicht woanders. Das ist Achtsamkeit. Wenn ich also diesen Achtsamkeitsmuskel stärke, kann ich das natürlich jederzeit auch hier im Leben machen. Das sind dann wieder auch ein anderes Kapitel in dem Buch, kurze Momente des Nichtdenkens. Die kann ich auch kurze Momente der Achtsamkeit nennen, wo ich immer wieder mich hierher hole und sage, so, jetzt bin ich hier. Ich sitze jetzt bei Bärbel Schäfer, bei HR3 und es ist nichts anderes. Alles andere existiert ja gerade nicht für mich.
Nun haben Sie ja irgendwann angefangen und gesagt, ich möchte genau das trainieren, meditieren, achtsam sein. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, aber für Sie scheint ja der Ort Indien ein ganz magischer Ort zu sein, wo Sie auch angefangen haben mit der Meditation. Was ist dieses Faszinierende, dieses Magische für Sie an dem Ort Indien? Macht es da den Anfang besonders leicht?
Nee, das war nur meine Vorstellung. Also ich dachte, Indien ist der richtige Ort.
Es geht auch um Castrop-Rauxel und auch in
Oder Erbach. In Detmold. Ja, das geht natürlich überall. Also wie gesagt, wir können ja nur an einem Ort sein mit unserem Körper und es ist völlig egal, wo ich bin. Natürlich hat Indien diesen Ruf, da kann man meditieren, da ist die Wiege des Ganzen. Aber eigentlich ist das Quatsch. Also wo Indien einem sehr hilft, Indien ist für mich fast wie ein anderer Planet. Also dieses Land ist so seltsam, dass wir gar nicht glauben, dass wir noch auf der Erde sind.
Geht und aber auch in, ja?
Castrop-Rauxel oder Detmold.
Genau. Also oder in Südfrankreich. Da gibt es ja auch einige ganz schöne Orte, an denen Sie waren im Buch, ne?
Genau. Es gibt also ein Kloster auf der Insel Saint-Honorat. Das ist eine kleine Insel vor Cannes. Ich habe das in dem Buch auch verraten. Ich schreibe auch in dem Buch, dass das natürlich jetzt ein bisschen populärer werden könnte. Aber da können eben auch nur 40 Leute pro Tag in diesem Kloster bleiben und übernachten. Deshalb, selbst wenn da der Andrang groß wäre, es gehen halt nur 40 rein. Deshalb habe ich das mal verraten.
Und was bietet dieser abgeschiedene Ort? Das heißt, sich zu entfernen von dem eigenen Alltag, von Familie, Stress, Telefon, alles, was dazuhört. Das ist schon etwas, was Sie empfehlen zu sagen. Sich einfach mal zurückzuziehen an einen Ort des Schweigens.
Genau,
das hilft
da
dann tatsächlich.
Es wird geschwiegen und wir haben da kein Internet. Das Schöne ist auf dieser Insel, dass man eben gar nichts hat. Also kein Internet, man spricht nicht, ich kenne keinen, es passiert alles auf Französisch und das ist wunderbar.
Was passiert denn, wenn wir anfangen, uns wieder ein bisschen mit uns selbst zu beschäftigen? Wir denken ja, wir machen es andauernd durch die Selbstbetrachtung, aber was passiert mit diesen Stimmen im Kopf, die dann vielleicht lauter werden? Wie geht es Ihnen? Sie sagen jetzt, Sie sind da so erfahren, dass Sie sich darauf freuen. Ich kann mir aber vorstellen, dass jemand, der das tatsächlich zum ersten Mal macht, und so ging es mir auch, das macht einem auch erstmal so ein bisschen Angst. Und es sind Wellen, Achterbahnwellen von Wut,
absolut,
Angst, ich breche jetzt ab. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's nicht mehr so. Also ich freue mich wirklich drauf und dann bin ich auch relativ schnell still und da und anwesend sozusagen. Ich weiß, dass es vielen Menschen so geht und genau weil wir so Angst vor unseren Gedanken haben, weil wir sie so ernst nehmen. Deshalb versuchen wir auch die ganze Zeit uns abzulenken. Also wir trinken zu viel in unserer Gesellschaft, wir nehmen zu viele Drogen, wir machen zu viel iPhone, weil wir uns nicht begegnen wollen, weil wir genau wissen, da sind Stimmen in uns, auch kleine Geheimnisse, die wir nie einem Menschen verraten würden und die wollen wir uns nicht angucken. Und die kommen natürlich hoch, weil ich sie unterdrücke.
Aber warum soll man dann sowas hochkommen lassen? Das sind ja vielleicht auch Wunden und wir sind froh, wenn die ein bisschen vernarben und verkrusten. Warum tut es gut, genau die dann anzuschauen?
Nee, tun sie nicht. Also das ist wie zum Beispiel...
Das war bisher meine Theorie.
Nee, haut nicht hin. Also wir stellen uns vor, ich habe einen Schnitt am Finger und ich klebe ein Pflaster drauf. Und dieses Pflaster beschäftige ich mich die ganze Zeit mit und ich mache Wasser auf dieses Pflaster. Aha. Die Wunde wird nicht heilen.
Es nässt und weiter.
Also genau, es wird im Grunde immer schlimmer. Und ich muss einfach mal mich trauen, das Pflaster wegzunehmen, die Wunde anzugucken und in Ruhe zu lassen. und dann hört das auf. Und das ist seelisch genauso. Jeder von uns hat Wunden, die wir nie ausgelebt haben. Jeder von uns hat Trauer erfahren. Wir haben Menschen verloren. Wir haben Jobs verloren. Ich weiß nicht, was alles es gibt auf der Welt. Die wenigsten nehmen sich Zeit, zum Beispiel Trauer komplett durchzugehen bis zum Ende.
Das ist ja auch eine schwere Reise.
Total schwer.
Gibt es denn in Deutschland auch so etwas Ähnliches? Wir haben jetzt Indien erwähnt, wir haben Frankreich erwähnt. Gibt es hier auch solche Orte, vielleicht sogar in Hessen?
Fast. Ich glaube, Hessen grenzt auch an Thüringen, ne?
Ja.
Und in Thüringen gibt es zum Beispiel ein Vipassana-Zentrum. Also da kann man diese 10 Tage Meditation im Schweigen machen. Kostet nichts. Anmelden, hinfahren. Mhm. Und in dem Buch sind auch ganz viele Informationen, was ich wo, vor allem in Deutschland machen kann. Oder zumindest in erreichbarer Nähe.
Und bei einem dieser Reisen sind Sie natürlich auch jemandem begegnet, der Sie nachhaltig noch ganz besonders beeindruckt hat. Ein Holländer namens Horf. Ohne Frauen meditieren. Wie das auch geht, dazu gleich mehr mit Tim Kruse. Es gibt viele Methoden, ein bisschen runterzukommen. Es gibt viele Orte, um zu meditieren. Es gibt viele Zugänge. Tim Kruse hat davon einige ausprobiert. Geommt wird eigentlich rund um die Welt. Aber wir müssen noch mal sprechen über Männerpfade. Mm-hmm. Da meditieren nur Männer, die sich nicht kennen, vorher auch nicht begegnet sind.
Genau.
Ist in unserem Land. Mm-hmm. Und eigentlich sind es Männer, die so mitten aus dem aktiven Berufsleben runterkommen.
Genau, es sind also Männer aus allen Schichten, aus allen Altersklassen. Der Jüngste war, glaube ich, 21 und der Älteste über 70 sicherlich. Und man trifft sich da, geht verschiedene Rituale durch. Man verbringt zum Beispiel einen Tag im Wald und zwar ganz alleine. Man guckt einfach back to the roots. Wie ist es, wenn ich allein in der Natur bin? Was macht die Natur mit mir? Was mache ich mit der Natur? Eine super Erfahrung. Das ist ein tolles Seminar, wo es vor allem auch darum geht, dass wir Männer unsere Rolle in der Gesellschaft wiederfinden.
Habt ihr die denn verloren?
Ja, absolut.
Sehen also, Sie das so?
Ja, ganz klar. Also Frauen gehen da seit 50, 60 Jahren eine gute, wichtige Emanzipation durch und wir Männer sind einfach stehen geblieben und wissen überhaupt nicht mehr, also wollen wir Machos sein, wie wir es mal waren. Wir wollen jetzt aber auch nicht die Frauenversteher und Weicheier sein. Wir wissen im Moment eigentlich gar nicht, welche Rolle wir spielen in dieser Gesellschaft.
Und warum hilft dabei dann die Nähe zur Natur?
Also erstens hilft es, mit ganz vielen Männern da zu sein, weil es jedem Mann gleich geht. Wir wissen teilweise überhaupt nicht mehr, wie wir mit unseren Frauen umgehen sollen. Die tanzen uns nämlich komplett auf der Nase herum, was generell okay wäre, wenn wir souverän damit umgehen könnten. Können wir aber nicht. Also was machen wir? Wir gehen ständig fremd, wir nehmen Drogen, wir gucken Pornos. Es geht eigentlich völlig weg aus der Mitte. Und wenn ich zum Beispiel zur Natur zurückkomme, dann sehe ich, wie es ganz natürlich funktioniert. Wie die Natur natürlich Mann und Frau miteinander lebt. Und das hilft mir irre.
Jetzt möchte ich ganz gerne den HR3-Hörern aus Ihrem Buch eine Persönlichkeit vorstellen. Ich schreibe es mir gerade nochmal auf, weil ich es ja rückwärts lesen muss. Horf, was eigentlich froh heißt. Ja?
Genau.
Der wunderbare Holländer mit dieser ledergegerbten Haut und dem Lendenschurz, der ja so ein bisschen zu lachen wohl führt an dem Urlaubsort in Indien, Südindien, der Sie auch nochmal verändert hat. Also
ja,
wir begeben uns jetzt Richtung Buddha. Ja? Wollen Sie uns den ein bisschen näher bringen?
Also Horf ist jemand, von dem Leute behaupten, er wäre erleuchtet, wobei ich diese ganze Erleuchtungsmaschinerie dann doch, es ist viel Hokuspokus dabei und es ist irgendwie etwas, was wir alle irgendwie erreichen wollen, aber was gar nicht geht und deshalb finde ich das immer schwierig. Auf jeden Fall ist er jemand, der völlig frei von der Gesellschaft lebt. Der hat also keine Wohnung, kein Haus, gar nichts, kein iPhone, kein Computer, der hat kein Einkommen, der lebt einfach im Dschungel am Strand. Also da in Goa gibt es Stellen, wo der Dschungel praktisch direkt am Strand anfängt. Da lebt er da auf so einem Plateau und Leute kommen zu ihm, um entweder geheilt zu werden oder mit ihm Meditationsformen zu machen und geben ihm so viel Geld, wie sie wollen.
Das ist aber so ein Insider-Tipp. Man weiß
genau,
dann, geh zum Horf, der kann dir vielleicht ein bisschen helfen oder führt dich weiter auf deinem Weg der Suche.
Ja, also jeden Morgen macht er zum Beispiel 2 Stunden Yoga zum Sonnenaufgang. Dann kommen da manchmal sogar die Delfine an. Also es ist ein solches Paradies da.
Sie sind ihm auch begegnet, Sie haben ihn gesucht dann tatsächlich. Und wie viele Tage, 40 Tage ungefähr mit ihm verbracht?
Also ich habe ja diese Schweigemeditation ganz lange mit ihm gemacht. Und dann bin ich ja noch wochenlang da geblieben. Also ich glaube, ich war insgesamt 3 Monate bei ihm.
Oh, doch so lange. Okay, ja. Und bleibt jetzt, wenn Sie jetzt nochmal die Augen schließen und an ihn denken, was bleibt? Was hat er Ihnen als Geschenk mitgegeben?
Dass das Leben so einfach sein kann. Das ist es. Darum geht's. Ich brauche den ganzen Quatsch nicht. Er braucht es ja auch nicht und kann überleben. Man hat bei ihm das Gefühl, dem gehört nichts und doch gehört ihm alles. Das ist sein Strand, sein Meer, sein Dschungel.
Aber wer jetzt, wenn wir ein bisschen realistisch reden, so ein bisschen Mutti-mäßig, dann sage, okay, wenn ich jetzt aber hier zwei Kinder in der Schule habe, wenn ich hier Verpflichtungen habe, wenn ich hier Eltern habe, um die ich mich kümmere, wie soll ich dann weg auf einen Strand, wenn er noch so wunderschön ist in Indien und die ganze Zeit beten?
Nein, das ist ja immer...
Also die Sehnsucht ist ja da, aber so aufbrechen geht vielleicht leichter, wenn man dann eben unabhängig ist.
Klar, bin ich ja. Also ich habe wirklich das große Glück.
Das ist ja mein Problem.
Ja, ich habe eine feste Freundin und die hat ja auch eine Tochter und die liebe ich auch beide sehr. Aber trotzdem, es ist nicht mein eigenes Kind. Ich bin nicht verheiratet und ich nehme mir die Freiheit und vor allem meine Freundin, danke, sie gibt mir immer die Freiheit, das zu machen. Sie lässt mich eben 3 Monate nach oder noch länger nach Indien gehen und ausprobieren. Das kann auch nicht einfach jeder. Und man muss eben auch sagen, das muss auch nicht jeder machen. Also ich mache sozusagen die Extremata, um dann in einem Buch zu schreiben, was ist für Möglichkeiten gibt, die wir aber wirklich leicht hier in der Gesellschaft einbauen können.
Die Frage ist eben, brauchen wir alle so eine Art, ich nenne es jetzt mal Guru, brauchen wir alle so unseren Hof-Buddha an einem Strand oder brauche ich einen Kurs oder geht das auch ganz alleine? Klären wir gleich noch. Ja, Tim Kruse, unser Gast des Tages heute an diesem Sonntag. Tim Kruse ist unser Gast des Tages, bleibt auch unser Gast des Tages, denn ganz wichtig, er hat auch nochmal in seinem aktuellen Buch geschrieben, 7 Ratschläge, die Sie auf Ihrem persönlichen spirituellen Prozess unterstützen können. Also es ist nochmal wie so eine Checkliste, wenn man nochmal Orte sucht, um zu meditieren. Was würden Sie denn sagen, was hilft? Was wäre Punkt 1?
Erste wäre eine sanfte Disziplin. Wenn ich mir also vornehme, dass ich jeden Morgen 5 Minuten meditiere, dann soll ich mich auch dran halten. Das wäre ganz gut.
Das klingt auch so ein bisschen streng, dass Sie sagen, okay, jetzt nicht jeden dritten Tag, ja? Was brauchen wir noch?
Das ist eben das Ding. Also wir kennen das ja alle. Wir nehmen uns was vor und dann halten wir nicht durch und relativ schnell ist es verleppert und es ist weg.
Ja,
und
das dann hatte man dann Spätschicht und denkt, ach, was soll ich das morgen, mache ich es übermorgen, kenne ich vom Joggen.
Genau.
Nicht gut.
Das nächste ist dann eben, selbst wenn ich meditiere, und das geht natürlich allen, auch mir als erfahrener Meditierer natürlich so, ich habe immer noch Probleme im Leben. Und dann nicht sagen, meine Meditationsroutine ist falsch, ich lasse das und suche mir das nächste, sondern wahrscheinlich wird mir das Problem einfach nur deutlicher, weil ich durch die Meditation klarer bin. Mhm. Und ich sehe wieder ein Problem, was sozusagen in meinem Leben auftaucht. Also dabei bleiben, trotzdem.
Also wer mit Meditieren anfängt, das habe ich heute auch im Laufe der Sendung gemerkt, da kann es schon auf uns zukommen oder wird wahrscheinlich auch zukommen, dass Probleme, die wir bisher schön unter den Deckel immer wieder runterdrücken, dann ein bisschen höher kommen, dass man sich denen dann auch stellt.
Genau, und dass wir lernen, damit umzugehen. Mhm. Dass wir nicht alles ständig unterdrücken oder wegdrücken, was ich eben schon erzählte, trinken gehen, iPhone, was es alles gibt.
Mhm. Bauchgefühl, spielt das eine Rolle?
Ja, unbedingt. Und das lernen wir immer mehr. Also Bauchgefühl ist zum Beispiel eine Sache, weil wir uns ständig auf unseren Kopf konzentrieren und darauf verlassen. Zum Beispiel glauben wir nur noch, was wissenschaftlich belegt ist. Auch wenn das überhaupt nicht unserem Bauchgefühl entspricht. Mhm. Also mehr auf den Bauch hören und immer mehr zu sagen, eigentlich folge ich immer mehr mir. Wir hatten eben die Frage, wie das mit dem Guru ist. Brauche ich einen Guru? Nee, der Guru ist in mir. Der Guru kann höchstens den Guru in mir wecken. Mhm. Aber wenn ich meinem Bauchgefühl folge, das ist schon mal auch hervorragend. Das kann auch nicht schaden.
Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ist ja alles ganz gut, was der Tim da erzählt. Ich möchte auch gerne mal nach Indien, aber es ist so ein bisschen doch mir zu esoterisch angehaucht. Mhm. Was antworten Sie dann denen?
Am besten da gar nicht drauf hören. Also natürlich gibt es diese ganzen esoterischen Spinner, aber dafür habe ich unter anderem auch dieses Buch geschrieben. Das ist kein esoterischer Quatsch, auch wenn es sich manchmal so anhört. Ich weiß, weil es viel abgedroschener Quatsch ist, wenn ich sage, Energien bauen sich auf und konzentriere dich auf dich. Das haben wir ja alles schon 1000 Mal gehört. Und doch ist da was dran. Also ich muss nicht auf diese Esoterik achten, sondern im Grunde ist das nicht nur ein spiritueller Ratgeber, sondern auch ein psychologischer Ratgeber. Mhm. Das ist angewandte Psychologie, was Spiritualität in dem Fall ist.
Ist denn auch Teil der angewandten Psychologie dann tatsächlich auch nochmal zu sagen, man spricht vielleicht auch etwas positiver, man stellt nicht immer das Negative dann auch nach vorne? Das machen ja auch viele Leute gerne.
Klar, das ist ja wieder das Problem. Wenn wir durch unsere Welt gehen und sagen, ich habe kein Problem, dann sind wir langweilig, dann spinnen wir auch. Also wir kultivieren ja unsere Probleme. Wer ein Problem hat, der spricht die ganze Zeit drüber, kriegt auch Leute, die ihm ja unbedingt helfen wollen mit seinem Problem. Mhm. Das Problem wird wichtiger, ich werde wichtiger mit meinem Problem und das Problem wird wichtiger und größer. So schaffe ich keine Probleme aus der Welt. Wenn ich mich aber ein bisschen mehr darauf konzentriere, was eigentlich schön in meinem Leben läuft, und das tut es in jedem Leben, egal wie sehr wir unseren Gedanken glauben, dass wir ein sehr leidvolles Leben führen. Jedes Leben hat schöne Aspekte und wenn ich mich darauf ein bisschen mehr konzentriere, dann hört das Leiden auf, automatisch.
Was ist mit mentalen Tälern? Das kann ich mir vorstellen, egal ob man jetzt eine neue Sprache lernt oder surfen will oder eben meditieren lernen möchte. Gibt es dafür auch auf der Checkliste so einen Tipp?
Wir können das ja vergleichen zum Beispiel mit einer Sportart, Tennis. Die Saison fängt an, ich fange wieder an Tennis zu spielen. Am ersten Tag, ich spiele wahnsinnig gut, phänomenal. Am zweiten geht's, am dritten spiele ich so schlecht, dass ich wirklich keinen Aufschlag mehr hinkriege. Und das ist ja beim Meditieren genau das Gleiche, weil wir Menschen sind. Es gibt Hochs und Tiefs. Und das ist normal. Und vielleicht sollten wir endlich mal lernen, uns unseren Tiefs zu stellen. Die sind nämlich gar nicht so schlimm. Jeder darf auch mal ein Tief haben.
Was noch?
Ich brauche Freunde um mich herum, mit denen ich zumindest ab und zu meditieren kann oder was auch immer ich mache. Und sein ist, wenn Leute sich auf spirituellen Gesang konzentrieren, dass man das wirklich mit Leuten immer wieder macht, dass man also in der Gemeinschaft versucht, gemeinsam diesem Ritual weiter nachzugehen. Das ist für mich ganz wichtig.
Wollen wir noch ganz kurz über Lach-Yoga sprechen? Das fand ich irgendwie ganz süß.
Ja, können wir gerne. Es funktioniert. Also wir sind ja sehr soziale Wesen alle. Und wenn jemand anfängt zu lachen, dann stecken wir den anderen mit an. Wobei ich da auch klar geschrieben habe, das ist eine Form der Meditation. Ich finde sie furchtbar künstlich, aber ich gebe zu, es steckt auch mich an. Also wenn dann jetzt irgendwie so ein Lach-Yogi da ist und er fängt an zu lachen, ich lache mit. Aber nach 5 Minuten habe ich mir auch ausgelacht. Also muss man nicht machen, kann man aber machen.
Welche empfehlen Sie noch?
Wir schließen vermutlich einen Bogen, wenn wir jetzt über die kurzen Momente des Nichtdenkens reden. Mhm. Also auch da gibt es Seminare, da gibt es auch eine große weltweite Gemeinschaft, die eben das genau pflegt. Und da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, es gibt eben diese Momente, wo ich meinen Kopf nicht anstrenge. Und das ist das Tolle, ich muss nicht nach Indien, ich muss keine Seminare besuchen, sondern es kann jeder jederzeit an jedem Ort machen. Einfach kurz innehalten, aufhören zu denken. Wir können es ja nochmal probieren. Einfach
machen wir gleich, okay? Kurze Pause noch, wir spielen noch ein oder zwei Songs und dann sind wir wieder da. Wir versuchen es noch einmal zum Schluss. Die letzte Gesprächsrunde mit Tim Kruse heute an diesem Sonntagmorgen. Damit haben wir ja schon ein bisschen angefangen. Ne? Kurze Auszeit im Hirn, nicht denken. Es ist so wahnsinnig schwer, weil ich denke ja schon immer, während ich eine Frage stelle, an die nächste Frage und muss ja eigentlich auch gucken, ich höre ihn gleichzeitig zu, aber auch gucken, dass wir beide im Gesprächsfluss bleiben. Also für mich ist dieses gar nicht denken schwierig, jetzt in diesem Moment. Aber ich soll es ja auch nicht hier machen, sondern...
Doch.
Ach so.
Nein, das ist das Schöne, es geht überall. Und natürlich, was ich eben schon sagte, wir haben nur einen Kanal. Also wenn Sie mit mir sprechen, sprechen Sie vollkommen mit mir. Und Sie sind ja auch sehr präsent, sonst könnten Sie den Job auch nicht machen.
Danke, das ist sehr lieb. Ich habe einfach entschieden, mich von dem Papier, was wir als Moderatoren ja immer haben, einfach zu lösen und Ihnen zuzuhören.
Ja, das ist gut. Wenn Sie mit mir sprechen und Sie sind vollkommen bei mir oder jetzt mir komplett zuhören, das ist ein kurzer Moment des Nichtdenkens, weil Sie ja mir zuhören. Sie denken nicht an was anderes. Wenn ein Gedanke jetzt an die nächste Frage automatisch kommt, ist es ja in Ordnung. Gedanken sind ja nicht verkehrt. Wir dürfen uns nur nicht die ganze Zeit so reinsteigern in unsere verrückten Gedanken. Jetzt haben wir ja gerade auch sozusagen einen Auftrag. Also wir sind jetzt hier und versuchen, das rüberzubringen, was in meinem Buch steht. Und da sind wir konzentriert und sind dabei. Aber wenn Sie zum Beispiel im Auto sitzen und jetzt zurückfahren nach dieser Sendung, dann werden Gedanken in Ihrem Kopf rattern. Und einfach da mal zwischendurch kurzes Break sagen, hör mal auf. Denk mal nicht.
Das nehme ich mit aus der Sendung heute, dass alles weniger ist, ein bisschen mehr. Ich bin ja auch jetzt nicht jemand, den Sie groß überzeugen müssen. Kann ich ja hier den HR3-Hörern auch schon mal zugeben. Ich mache das einmal im Jahr, den Mund halten und schweigen in so einem Schweigekloster, was aber kein richtig aktives Kloster mehr ist. Und das tut wahnsinnig gut. Jetzt geht es darum, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und das bitte ich Sie, weil wir sind ja in unserer letzten Runde und haben wir immer den Fragenhagel. Ein paar kurze Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mhm. Aber ich brauche Ihr offizielles Ja, dass Sie bereit sind und mitmachen wollen.
Ja.
Warum bekommt man den Duft von Räucherstäbchen immer so schwer aus den Klamotten raus, Herr Kruse?
Oh Gott.
Mögen Sie Räucherstäbchen?
Nee. Also ich benutze die auch nicht, aber das stimmt, dass die natürlich für ewig da drin hängen, ja.
Gibt's keinen Tipp?
Nee.
Außer lüften und in die Reinigung.
Vor allem dadurch, dass ich mich in diesen Kreisen ja viel bewege, wo immer geräuchert wird. Also ich rieche wahrscheinlich auch nach Räucherstäbchen.
Nein, Sie riechen nicht, das kann ich Ihnen sagen. Sie riechen noch nicht nach Räucherstäbchen. Welchen spirituellen Meister sollte jeder mal begegnen?
Vermutlich dem Dalai Lama.
Was ist für Sie der schönste Ort zu meditieren?
Das Kloster in Südfrankreich auf der Ile de Lérins.
Wenn Sie nicht denken, dann spüren Sie?
Das war die Antwort.
Ah, Stille. Schön, ein schönes Geschenk. Was macht die Stille mit Ihnen?
Ach, die macht mich ruhig, friedlich, das ist schon gut, harmonisch.
Sind Sie auf der richtigen Reise?
Ich kann nur kitschig antworten, man kann gar nicht auf der falschen Reise sein. Ja.
Eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, ich gebe meinem Leben eine andere Wendung, ist gut, weil?
Würde ich so nicht unterstreichen, ist nicht unbedingt gut.
War das bei Ihnen gut?
Ja, mein Leben hat sich völlig verändert, aber das ist ja wieder das, wir wollen ja immer weiter und weg von dem, was wir sind. Ich lebe jetzt wirklich ein sehr gesundes, glückliches Leben. Aber es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die das jetzt ja schon tun. Die müssen das alles gar nicht. Also das darf man nicht vergessen, es geht uns ja nicht so schlecht.
Was ist Ihr Geheimtipp, wenn Sie besonders gestresst sind?
Kurzer Moment des Nichtdenkens.
Okay, den halten wir jetzt ein und ich bedanke mich für Ihren Besuch.
Ich danke auch ganz herzlich.
War super. Ihr Buch sei allen empfohlen. Meditiere ich noch oder?
Schwebe ich schon.
Schwebe ich schon. Vorne mit Tim Kruse. Sehr zu empfehlen. Und wer Lust hat, es gibt natürlich nachher auch wieder den Podcast zu dieser wunderschön schwebenden Sendung. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut zurück nach Kiel.
Vielen, vielen Dank.
HR3. Bärbel Schäfer.